Abgesehen davon, dass die Frauen, so brutal die Repression auch sein mag, im Allgemeinen einer weniger harten Behandlung unterworfen ist als der Mann und somit besser durchkommen kann. Wie Serge in Bezug auf die spezifische Unterdrückung von Frauen, die in bewaffneten Befreiungsorganisationen kämpfen, das Bewusstsein und die nötige Klarheit gefehlt haben, zeigt nun C's Aussage. C ist eine der Tupamara-Frauen, die von Anna Maria Raucho interviewt worden ist. Und du, im Gefängnis, den Bullen ausgeliefert?
In den Bullen steckt der Machismo in Reinkultur. Die Vergewaltigungen zum Beispiel. In den Folterungen, die Frauen zu erleiden hatten, gab es immer machistische Komponenten. Erste Phase, sie forderten uns auf, uns völlig auszuziehen. Wir weigerten uns, wenn sie uns nackt sehen wollten, mussten sie schon selber Hand anlegen. Wir jedenfalls würden ihnen keinen Striptease bieten. Danach begannen sie, uns überall zu berühren. Sie drohten uns zu vergewaltigen. Manchmal taten sie es auch. Natürlich unterwarfen sie uns, nebst den gewöhnlichen Foltermethoden wie Unterseeboot oder Papageienschaukel, spezifischen Folterungen, Einführen von Gegenständen in die Vagina, Zufügen von Verletzungen und Verbrennungen an den Brüsten. Sie nannten uns Huren, weil wir unsere Haushaltungen verlassen hätten und unsere Frauenpflichten nicht erfüllen würden. Als ich verhaftet wurde, war ich seit 3,5 Monaten schwanger. Bei den Verhören wurden die Bullen nicht müde, mir vorzuwerfen, dass ich ja unverheiratet, somit eine Hure sei. Sie sagten, ich wüsste doch nicht mal, von wem mein Kind sei. Sie fragten, mit wie vielen Tippen ich gefickt hätte. Sie freuten sich, dass ich im dritten Monat schwanger sei, denn das sei die ideale Zeit, um von mehreren von ihnen gefickt zu werden. Sie griffen mir an den Bauch und drohten, sie würden mein Kind mit Fußtritten töten. Ich habe mein Kind verloren.
Sie haben dir das alles angetan, weil du Mitglied des MLN, aber auch, weil du eine Frau bist.
Ja, und als Frau hatte ich mich nicht in die Politik einzumischen. Diese Vorstellung ertrugen sie nicht. Dafür wollten sie mich strafen.
In einem späteren Interviewauszug fasst C noch einmal zusammen, was die Folterer gegen die Frauen, die im MLN gekämpft haben, so aufgebracht hat.
Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Satz, den ein Bulle zu mir sagte, als ich im Knast war. Hör mal, man hat mir beigebracht, dass die Frau innerhalb ihrer Familie eine heilige Rolle zu erfüllen hat. Wenn sie die nicht wahrnimmt, wird sie äußerst gefährlich. Sie ist dann keine echte Frau mehr, sprengt sie doch den Familienbegriff, auf den die Gesellschaft abgestützt ist. Darum verfährt man hier, er bezog sich auf die Folter, mit Frauen genau gleich wie mit Männern. In der Folter, der Beziehung Folterer-Gefolterte, spielt sich ein beinahe sadistischer Machismo ab. Beispielsweise verlangten sie, dass wir uns auszogen, um sich Widerwärtigkeiten aller Art hinzugeben. Sie sagten uns, wir seien wahre Huren, die mit jedem ins Bett gingen. Höchstens konnten sie Verständnis aufbringen für die Haltung unserer Männer. Die unsere jedoch war ihnen unerträglich.
C ist eine Tupamara-Frau, die seit 1975 im Exil in Frankreich lebt. Über ihren politischen Werdegang erfahren wir leider nichts. V, eine andere Militante, die aus der Studentinnenbewegung in die militärischen Kolonnen des MLN Tupamaro eingetreten ist und später 5 Jahre lang in Montevideo im Knast gesessen und dort ihre Tochter zur Welt gebracht hat, sagt Folgendes. Du selber aber, wie hast du zum Beispiel deine Schwangerschaft erlebt?
Meine Schwangerschaft zum Beispiel. Naja, ich habe sie nicht in der Organisation erlebt, weil ich sofort verhaftet worden bin. Aber ich wusste, und ich hatte es schon gewusst, als ich mich entschied, ein Kind zu haben, dass dies in der Organisation eine Versetzung zur Folge haben würde. Einen Rückzug in die Winterquartiere. Und das hat mich stark verunsichert. Aber weil ich dann ganz am Anfang meiner Schwangerschaft in den Knast gekommen bin, haben es meine Genossen und Genossinnen gar nicht erfahren. Die Frauen vom MLN hatten im Allgemeinen keine Kinder. Vor allem nicht in der ersten Zeit der Organisation. Später, von der breiteren Rekrutierungswelle an, wurde die Mutterschaft in Betracht gezogen. Aber sie blieb selbstverständlich ein ernsthaftes Hindernis für den politisch-militärischen Werdegang der schwangeren Militanten. Wegen seiner kurzfristigen Politik fand es der MLN unerlässlich, dass seine Militanten ihre ganzen Kräfte und Energien darauf ausrichteten, Revolution zu machen. Man kennt es doch, dass eine schwangere Frau ihre Kräfte für ihr Kind zersplittert. Die weibliche Sexualität, der Wunsch, Kinder zu haben oder keine, die freie Verfügung über unsere Frauenkörper blieben außer Acht. Die Mutterschaft beispielsweise wurde dadurch zur Behinderung, die es uns erschwerte, den Kampf weiterzuführen, besonders im militärischen Bereich. Dabei war aber die politische Haltung des MLN verschieden, je nachdem, ob es sich um die Frauen von Tupamaro-Militanten ging oder um die Frauen überhaupt. In der Tat, diese nicht direkt in der Guerilla engagierten Frauen sollten im Gegenteil Kinder haben. Denn ein Kind gilt in Lateinamerika als möglicher zukünftiger Revolutionär oder mögliche zukünftige Revolutionärin. Eine an der Geburtenziffer festgemachte Politik, die nicht allein dem MLN, sondern der Mehrheit der lateinamerikanischen Linken eigen ist.
Du hast dich also schwanger im Knast gefunden. Wie hast du reagiert? Dir selber gegenüber? Gegenüber denen?
Es gab zwei verschiedene Ansichten innerhalb des MLN, wie sich eine schwangere Genossin im Fall ihrer Gefangennahme zu verhalten habe. Die einen rieten, es ihnen zu sagen, die Folterungen würden dann vielleicht weniger hart werden. Andere widersprachen dem, es dürfe auf keinen Fall gesagt werden, weil das doch bedeuten würde, sich durch die Schwangerschaft eine gegenüber den Freundinnen bevorzugte Behandlung zu mischeln. Außerdem könnten ja auch die Folterungen gerade gegen die empfindlichsten Bereiche des schwangeren Frauenkörpers gerichtet werden. In meinem Fall haben sie es ohnehin sofort erfahren, weil ich, als ich verhaftet wurde, die Ergebnisse des Schwangerschaftstests mit dem Datum der Vorwoche in meiner Tasche trug. Die Bullen haben sich so verhalten, dass sie mich angriffen, weil ich ein Kind erwartete und weil ich Militante war. Für sie zählte nichts außer Heim, Familie, materielle Sicherheit und die Aufgabe der Frau war es, Kinder auf die Welt zu stellen. Politisches Verhalten passte nicht zur Frau. Die Beteiligung an der militärischen Aktion, am gewaltsamen Kampf, kam ihr noch viel weniger zu. Sie fragten mich dauernd, wie hast du bloß dein Kind und deine künftige Sicherheit durch Einmischung in einen Männerkampf aufs Spiel setzen können. Sie sagten mir, dass ich verdient hätte, was mir zugestoßen sei, denn ich sei ja gar keine richtige Frau. Andererseits jedoch schärften die Offiziere ihrer Truppe ständig ein. Auf die gefangenen Frauen muss man besonders Acht geben, da sie sehr gefährlich sind, gefährlicher manchmal noch als die Männer. Auf der einen Seite benützten sie die Tatsache unseres Frauseins, um in uns Schuldgefühle auszulösen und unsere Moral zu brechen. Auf der anderen bewerteten sie uns als gefährliche Frauen, die wie Männer kämpfen, wie sie sagten.
Sie fanden dich also schuldig, es gewagt zu haben, in die politische Welt der Männer einzubrechen, als Frau und als werdende Mutter. Schuldig, Gewalt angewandt zu haben. Schuldig, dich als fähig erwiesen zu haben, über dein eigenes Leben zu bestimmen, über deine Aktionen, deine Sexualität, deine Mutterschaft, indem du das falsche Bild der Frau als Objekt und bewusstlose Brüterin durchbrachst. Schuldig vor allem, ihnen die Stirn zu bieten und für sie eine wirkliche Gefahr darzustellen. Eine schwangere Frau. Schuldig, eine Frau zu sein.
Washing the floors to send you to college. Staying at home so you can feel safe. What do you think is the soul of the knowledge? What do you think that makes her feel safe? Biting her lips and lowering her eyes to make sure there's food on the table. What do you think would be her surprise if the world was as willing as she's able? Hugging herself in an old kitchen chair, she listens to your hurt and your rage. What do you think she knows of despair? What is the aching of age? The father, the children, the brothers turn to her, and everybody white turns to her.
Oben zitiertem Interview, also aus Vs Aussagen zu entnehmen ist, war es nicht einfach, innerhalb des MLN schwanger zu sein. Auf jeden Fall führte das zu einer Versetzung in die sogenannten Winterquartiere. Übrigens eine Diskussion, die auch hier nach wie vor geführt wird, wie eine Frau sich innerhalb einer militanten Bewegung in Bezug auf Schwangerschaft, Mutterschaft zu verhalten hat oder nicht. Oft reagierten die Genossen auch mit Protektionismus oder Paternalismus. Sie auf jeden Fall wussten, was für eine schwangere Frau richtig war und was nicht. Dazu Aussagen von verschiedenen Frauen, die zum Teil auch eine verschiedene Einschätzung der Realität haben. Zuerst nochmals zu C., die im Knast ihr Kind verloren hat. Und in der Organisation, wie hast du es da erlebt, schwanger zu sein?
Als ich durchgab, dass ich schwanger war, waren meine Genossen und Genossinnen sehr zufrieden. Die Organisation hatte bezüglich schwangeren Frauen gewisse Regeln. Die Genossinnen vom militärischen Sektor durften nach dem vierten Monat der Schwangerschaft nicht mehr in diesem Sektor arbeiten. Selbstverständlich waren uns bestimmte Dinge untersagt, und zwar noch ein paar Monate über die Geburt hinaus, aber das war ja normal. Danach konnten wir mit dem Kampf fortfahren, als historisches Subjekt der Geschichte.
In einem weiteren Interviewabschnitt meint C.
Die Organisation hat die Frauen idealisiert. Es gab da so eine Art Protektionismus ihnen gegenüber. Diese beschützende Haltung im Umgang mit Frauen kam namentlich in den gefährlichen Aktionen zur Geltung. Klar gab es Genossinnen, die sich wehrten und sagten, sie wollten als vollwertige Militante behandelt werden. Also alle Risiken und Schwierigkeiten mittragen. Man überbehütet nicht Menschen, die man als ebenbürtig versteht, ist ja klar.
In einem kurzen Abschnitt meinte C. zwar, sie habe sich nie als Opfer von Sonderbehandlung als Frau gefühlt, jedoch hat sie doch ab und zu gemerkt, dass sie anders oder nicht gleich wie die Männer behandelt worden ist. I., die bereits mit 19 Jahren Uruguay verlassen musste und in Buenos Aires politisch tätig war, meint zum Thema Schwangerschaft innerhalb des MLN Tupamaro, aber auch zu Problemen des Protektionismus von Männern gegenüber Frauen folgendes.
Die Männer fanden theoretisch, die Erziehung der Kinder müsse aufgeteilt werden. Tatsächlich kamen aber die Frauen dafür auf. Frauen, die gleichzeitig kämpften und arbeiteten. Jedoch gab es nicht viele Militante mit Kindern. Die Verantwortung für die Kinder tragen immer die Frauen, seien sie politische Militante oder nicht. Die Frau kommt für die Bedürfnisse des Kindes auf und ihr Gefährte, egal ob revolutionär oder nicht, hilft ihr bestenfalls dabei. Vom Augenblick an, wo die Frau entscheidet, Mutter zu werden, muss sie die traditionelle Mutterrolle übernehmen und akzeptieren. Dadurch erlebt sie die Mutterschaft als Last, die sie in der politischen Praxis behindert und als ernstliches Hindernis bei ihrer Verwirklichung als Frau in anderen Bereichen. Daher die Ansicht, dass die Frau des MLN in der Regel kinderlos bleiben sollte. Außerdem kam zum Beispiel auf der Ebene der Massenfront der Machismo voll durch. In den Demos waren es stets die Männer, die für den Schutz der Frauen sorgten. Die Sicherheitsketten und Ordnungsdienste wurden fast jedes Mal durch die Männer gestellt. Ich besinne mich an eine Demo von Mittelschülern und Mittelschülerinnen. Einige Genossen und Genossinnen hatten da angefangen, Barrikaden zu bauen. Da schrien die KP-Leute plötzlich, Genossinnen verreisen! Als wäre da irgendwas den Frauen nicht erlaubt gewesen.
Welche Art von Sachen waren den Frauen denn nicht erlaubt?
Nun gut, in diesem Fall war es der direkte Zusammenstoß mit der Polizei. Dies betraf freilich die Massenfront. Denn innerhalb der Organisation, im militärischen Sektor, nahmen die Frauen ja direkt an den militärischen Zusammenstößen mit den Repressionskräften teil.
Nochmals zurück zu den Schwierigkeiten und Widersprüchen, die Tupamaras innerhalb der militärischen Kolonnen des MLN in Bezug auf Schwangerschaft, Kinder, aber auch in Bezug auf die Fragen der Schwangerschaftsverhütung, Abtreibung und Beziehungen gehabt haben.
Meine erste sexuelle Beziehung hatte ich mit 21 Jahren, mit meinem heutigen Mann. Ich habe mit ihm diskutiert, welche Methode der Empfängnisverhütung wir anwenden sollten, und später dann haben wir beide viel miteinander geredet über meine Mutterschaft, was es bedeutet, ein Kind zu bekommen. Jedoch habe ich das nie innerhalb der Organisation getan. Diese missachtete im Allgemeinen die persönlichen Probleme. Sie wurden als zweitrangig und ein bisschen störend empfunden, vor allem in der letzten Periode, wo sie, ich zitiere es wörtlich, als Symptome ideologischer Schwäche galten. Diese Haltung entsprach eine Periode proletarischer Abhärtung, die sich die Organisation vorgenommen hatte. Die Proletarisierung ihrer Mitglieder, da ja die Mehrheit von ihnen von kleinbürgerlichen Klassenherkunft war, erforderte ständige Opfer und Verzichte. Das Gefühlsleben, die Sexualität, die Wünsche jedes und jeder Einzelnen wurden als Äußerungen des Kleinbürgertums betrachtet, die überwunden werden mussten.
Lassen wir noch S zu diesem Fragenkomplex zu Worte kommen. S ist mit 15, 16 Jahren bereits der studentischen Bewegung beigetreten. 1968, 69 war sie bereits im militärischen Sektor des MLN Tupamaro organisiert. In dieser Zeit hat sie ihren Sohn geboren und mit ihm in Montevideo, darauf im chilenisch-argentinischen und französischen Exil gelebt. Und das persönliche Leben in der Organisation, wie war das?
Im Allgemeinen störten die persönlichen Probleme. Grundsätzlich sprach es gegen dich, in deinem Privatleben Probleme zu haben, die deine Aktivitäten belasteten, denn das hemmte ja die Gesamtheit der Aktivitäten. In der Tat betraf dein Privatleben die Organisation nicht, solange du eine gute Militante warst. Umgekehrt jedoch lastete die Organisation schwer auf deinem Privatleben. Ich zum Beispiel war die Gefährtin eines recht bekannten Illegalen. Die für mich zuständigen politischen Verantwortlichen waren in diesem Sektor seine Kumpel. Also war ich die Freundin von sowieso, ich war nicht mich selber. Ein weiteres Beispiel, meine Schwangerschaft. Während der ersten zwei Monate hatte ich etliche größere Beschwerden gehabt, doch ich wollte nicht aufhören zu kämpfen. Als meine Schwangerschaft sichtbar wurde, versetzte man mich in die Dienstleistungen. Mein Gefährte hatte den Verantwortlichen meiner Gruppe unter seinem Befehl. Er hat ihm einfach gesagt, schick sie mir in die Dienste. Und das, ohne mich vorher zu fragen. Man hat mich vom militärischen Sektor abgezogen, ohne mich auch nur um meine Meinung zu bitten.
Und hast du deine Schwangerschaft an der Seite deines Gefährten unter Frauen um dich herum erlebt?
Nein, die habe ich allein erlebt. Meinen Gefährten sah ich selten, er wurde gesucht. Ich habe sie auch nicht mit den Freundinnen und den Genossen aus meiner Zelle erlebt. Klar, ich hatte Freunde und Freundinnen, die zugleich Militante waren. Und mit ihnen habe ich diese Zeit erlebt. Aber als Freunde und Freundinnen. Während meiner Schwangerschaft wurde ich nur noch mehr beschützt, verkindlicht sogar.
Und die Sexualität?
Ich diskutierte mit meinem Freund über die verschiedenen Verhütungsmethoden. Wir waren beide sehr jung. Wir hatten die von der Universität herausgegebenen Bücher zur Sexualerziehung gelesen, die übrigens ausgezeichnet waren. In der Organisation wurde über Abtreibung gesprochen, vor allem, wenn wir uns mit einem Gefährten auseinandersetzen mussten, der ein Mädchen dick gemacht hat. So sagte man dem. Dann wurde Geld für die Abtreibung benötigt. Die Organisation gab es immer. Das gab nicht allzu viele Probleme. Gewöhnlich genügte es, den Verantwortlichen auf die Seite zu winken, um ihm ein wenig die Leviten zu lesen. Und damit hatte es sich. Verglichen mit dem Rest der uruguayanischen Gesellschaft war der MLN viel aufgeschlossener gegenüber Sexualität und freier Liebe, soweit sie nur den Rahmen der monogamen Zweierbeziehung nicht sprengte. Das heißt, heterosexuelle Liebe, denn die Homosexualität wurde als Laster, bestenfalls als Krankheit betrachtet.
Mi guardo in uno specchio, mi chiedo cosa sono, perché io amo te invece di un lui. Non sono stata fiocchi, neppure bamboline, non ho fatto la calza, ma ho vinto i soldatini. E adesso io mi chiedo cosa non ho obbedito, se adesso amo te invece di un lui. Mi sento un po' la strana, la pazza ed anormale, mi sento la diversa in uno strano uguale. Non ho accettato il trucco, nemmeno i merlettini, per essere più bella o solo meno me. E adesso io mi chiedo cosa non ho obbedito, se adesso amo te invece di un lui.
Nebst den Schwierigkeiten, die Tupamaros in Bezug auf Schwangerschaft, Kinder, Beziehungen hatten, die sich im Knast unter der Repression nochmals verschärften, wie die Aussagen der vier Tupamaras deutlich zeigen, gab es einen wichtigen Bereich, in dem sich diese militanten Frauen übergangen und unterdrückt sahen, nämlich ihre Beteiligung an politischen, nicht-militärischen Planungen und Entscheidungen. Am deutlichsten zeigt sich dies in der Erzählung von M. M. ist eine langjährige Militantin des MLN, mehrere Male in Gefangenschaft. 1969 und zweimal 1971 ist sie an den beiden großen Ausbrüchen von politischen Gefangenen aus dem Frauengefängnis von Montevideo beteiligt gewesen. Der erste Ausbruch, La Paloma genannt, fand im Februar 1970 statt. Der zweite, La Estrella, 1971. Das erste Mal hat sie 8 Monate im Knast ausharren müssen, das zweite Mal 4 Monate und das letzte Mal 4 Jahre. Durch alle diese Gefängnisaufenthalte hat sie eine tiefe Kenntnis des Lebens der gefangenen Frauen vom MLN erworben. Du wurdest mehrmals gefangen gehalten. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Im Knast waren die Leute nackt zu sehen, ohne Ämter, Tressen, Grade, hierarchische Funktionen, ohne alles Beiwerk und falschen Schein. Und das war äußerst wichtig. Ich muss auf den Unterschied hinweisen, der zwischen dem Männerknast und unserem bestand. Wir gefangene militante Frauen wurden nie um unsere politische oder theoretische Mitarbeit angegangen, noch gebeten, unsere Überlegungen beizusteuern. Die in Punta Carretas gefangenen Genossen hingegen erarbeiteten Analysen und unterhielten enge Verbindungen zur Außenwelt. Man hat von uns nie eine Stellungnahme zu den brennenden Fragen verlangt, die sich draußen stellten. Wo doch die Genossen Dokumente verfassten, bis hin zu Regierungsprogrammen und den taktischen Plänen der Periode. Uns wurden höchstens Unterlagen durchgegeben, die wir unter uns diskutieren sollten, aber im Allgemeinen zählten unsere politischen Positionen und unsere praktische Erfahrung überhaupt nicht. Und nach meinem Gefängnisaufenthalten während verschiedener Perioden kann ich mir dieses Urteil zubilligen. Die Ausbrüche aus dem Frauengefängnis waren zu 80% Aktionen bewaffneter Propaganda. Die Tatsache selber, dass dabei Militante herauskamen, hatte für die Organisation nicht viel Bedeutung, weder im politischen noch im militärischen Bereich. Wir waren nicht unentbehrlich und zuweilen noch nicht mal nützlich. entsprechend den Kriterien der Organisation. Diese Ausbrüche sind Propaganda.